Genau, wir haben, wie Erika vorhin gesagt hat, werden wir die nächsten drei Mal das Buch vom Propheten Jona ein bisschen anschauen. Also das heisst, das Mal, nächstes Mal und dann ist Ostern, dort ist ein Freikirchengottesdienst und dann die Woche nach Ostern. Genau, und eben wie gesagt, ich glaube, die Schwierigkeit beim Buch Jona ist, dass wir viel so ein bisschen Kinderbuchversion im Kopf haben. Weil um was geht es immer beim Buch Jona hauptsächlich? Um den Fisch. Genau. Ich weiss, es ist kein Wal, laut der Bibel, bin ich mir bewusst. Auf dem Bild ist es ein Wal. Chillend. Genau. Das Buch Jona, das ist ein bisschen ein Spezialfall, weil irgendwie die Geschichte ist simpel genug, dass eben jedes Kind verstehen kann. Und gleich, glaube ich, ist es eigentlich eine sehr komplexe Geschichte, wo man wahrscheinlich eine gewisse Reife haben muss, dass man die Themen dahinter ein bisschen versteht. Wahrscheinlich je reifer, desto mehr versteht man von dem Buch. Genau, der Jona ist ein Prophet, der sich am direkten Befehl Gottes widersetzt. Er hätte eigentlich nach Ninive sollen gehen und dort predigen. Und dann hat er gedacht, mache ich sicher nicht. Und ist in die völlig andere Richtung gegangen. Und das ist kläglich gescheitert. Genau, zu dem kommen wir dann heute. Nachher nimmt Gott einen zweiten Anlauf. Und das Mal klappt es so einigermaßen. Und die Geschichte endet eigentlich nachher mit einem hässigen Prophet und einer Frage von Gott an den Prophet und an den Leser oder den Hörer, sprich an uns. Genau. Wir fangen heute einfach mal an, mit dem Text lesen und dann stoppen wir dort, wenn etwas Wichtiges kommt. Ist gut. Sehr gut. Wir fangen an. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Okay, stopp. Wir gehen mal nicht weiter als das. Vers 1. Und da sehen wir gerade ein paar wichtige Sachen. Und zwar steht da, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Jetzt, wenn das steht, dann wissen wir, vor allem wenn wir ein bisschen unterwegs sind im Alten Testament, okay, das ist ein Prophetenbuch. Oder es geht mindestens um einen Prophet. Und Propheten in der Bibel, die schauen zum Teil in Zukunft und was denn passieren wird. Aber das ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil von dem, was sie machen. Meistens geht es eigentlich darum, dass sie eine Botschaft von Gott an eine Gruppe von Leuten oder an ein Volk oder an einen einzelnen König oder so weitergeben. Genau, zum Beispiel Hosea, Joel oder Micha, die fangen genau so an. Und jetzt kommen wir aber schon zum grössten Unterschied vom Jona zu den restlichen Büchern, Prophetenbüchern mindestens. Und zwar geht es beim Jona eben eigentlich nicht darum, was er sagt, was seine Message ist, die er weitergeben soll, sondern es geht sehr stark um den Jona selber und um sein Verhalten. Das ist der Unterschied zu anderen prophetischen Büchern. Genau. Dann gehen wir weiter. Es geht um das Jona, dem Sohn des Amittai. Und wenn wir so etwas sehen, dann stellt sich eigentlich meistens die Frage, wer ist der Typ genau? Wer ist der Kaiba Jona? Und was mir da geholfen hat, vor allem bei den meisten prophetischen Büchern, ist, um ein bisschen zu verstehen, wie das Alte Testament funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und dort relativ zentral sind die Königebücher und die Chronikbücher. Die könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein Zeitstrahl. Die erzählen Geschichte vom Nord- und vom Südreich. Das Königreich Israel ist ja aufgeteilt worden. Zuerst waren sie zusammen und nachher haben die sich so ein bisschen verstritten, haben ein paar Intrigen gegeben und so weiter. Und dann hat es das Nord- und das Südreich gegeben. Und in der Zeitstrahl 3, wo die Könige und die Chronikbücher abdecken, dort reden die verschiedenen Propheten eigentlich drei. Also dort kommt ein Jesaja 3 oder ein Jeremia oder eben auch ein Jona. Und zum Teil werden die Propheten nachher auch erwähnt in diesen Büchern. Das ist auch beim Jona so. Im 2. Könige 14, Entschuldigung, dort erzählt uns der Erzähler dort über den Jona, den Sohn des Amittai. Und das ist noch spannend, was dort steht. Der Jona hat gewirkt zur Zeit von Jeroboam II. Der war König im Nordreich und es war ein schlechter König. In diesen Büchern wird immer wieder erwähnt, ob ein König gut war oder schlecht. Jeroboam II. Schlechter König. Er hat böse gemacht, was böse ist im Auge vom Herrn. Das steht in der Bibel. Und trotzdem hat Gott nachher durch den Jona zum Jeroboam II. Geredet und hat gesagt, dass er das Gebiet von Israel wiederherstellen wird, weil er den bitteren Jammer von seinem Volk gehört hat. Tönt mal ein bisschen random. Aber das heisst, das Erste, was wir erfahren über den Jona in der biblischen Erzählung, ist, dass er an einem bösen König unverdiente Gnade predigt hat, wo Gott eingreift. Wird noch wichtig werden. Genau, wir können auf das zurück. Lesen wir weiter, Vers 2. Der Stadt, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das ist der Auftrag. Es steht dort, dass die Bosheit von Ninive zum Herr aufgestiegen ist. Und die Bosheit, das hat es definitiv genug gegeben in Ninive. Ninive war die Hauptstadt des Neuen Assyrischen Reichs. Das sagt vielleicht nicht allen da drinnen etwas. Und so kurz zusammengefasst, die Assyrer sind militärische Genies und moralische Analphabeten gewesen. Das bedeutet, sie sind brutal gewesen auf die kreativste Art und Weise. Sie waren berüchtigt gewesen eigentlich für ihre Grausamkeit im Krieg. Wir gehen gar nicht zu viel auf Beispiel ein, weil das relativ verstörend ist. Aber trust me, das willst du nicht googlen. Genau, was sie alles gemacht haben. Sie waren sehr bekannt gewesen dafür, dass sie grausam vorgehen in ihrer militärischen Kampagne. Zur Zeit von Jona haben sie zwar gerade nicht Krieg gehabt miteinander, aber trotzdem haben wir gewusst, in Assyrien willst du nicht unbedingt sein, außer du gehörst zu den Assyrern. Sie waren eigentlich der Inbegriff von einem bösen Find, wo man Angst haben sollte davon. Und wirklich nur ca. 30 bis 50 Jahre später, nach dem Jona, sind die Assyrer wirklich gekommen und haben die Leute vom Nordreich verschleppt. Also besiegt und verschleppt nachher. Okay, gut. Also, stellt euch vor, ihr seid Israeliten und ihr gehört das Buch Jona, das euch vorgelesen wird oder vorgetragen wird. Und in den ersten zwei Versen erfahren wir, Gott redet, er redet zum Jona und es geht um Ninive. Wahrscheinlich ist die Rollenverteilung relativ klar. Ihr werdet automatisch in eurem Kopf denken, okay, der Prophet, das ist wahrscheinlich der Mann Gottes, der gut tut. Und dann gibt es Ninive, das sind unsere Erzfeinde. Von denen müssen wir Angst haben, das sind die Bösen. Und das Buch Jona stellt die ganze Zeit eigentlich die Erwartungen und die Vorstellungen, die man hat, völlig auf den Kopf. Und das ist ein gewisses Stilmittel, das sie brauchen. Und das Buch Jona ist relativ oft so ein bisschen satirisch geschrieben. Das heisst, dort braucht man Übertreibungen oder Humor oder eben so die Umkehr der Erwartungen, um einen Punkt überzubringen. Und bei der Satire ist es spannend, dass man eigentlich auf eine humorvolle Art und Weise Leute kritisiert, wo das aber keiner lustig findet. Also als Publikum, wenn man in einer Satire-Show sitzt oder so, wird oftmals, nicht immer, man kann auch über jemand anderes Satire betreiben, dann wird man eigentlich kritisiert, aber auf so eine Art, dass man eigentlich die ganze Zeit ein bisschen am Lachen ist. Die Jungen, jetzt bin ich gespannt, ihr kennt das vielleicht, zum Beispiel von diesen zwei da, kennen ihr die? So, kann man kurz aufheben, wer die kennt und wer nicht? Der Rito. Cool, genau. Also das sind so zwei, wo auf Instagram oder auf TikTok, da bin ich nicht, wo eigentlich satirisch sich über die Schweizer und Ausländer in der Schweiz so ein bisschen lustig machen. Und sie dann mit dem auch ein Stück weit die Gesellschaft ein bisschen kritisieren und Vorurteile, die man hat. Genau. Also das geht ein bisschen im Buch von Jona ab, dort wird es ein bisschen gebraucht. Timothy, abmelden. Ich kann. Gute Woche. Genau. Und der Autor vom Buch Jona, der macht das eigentlich ständig. Also wir sehen nachher, dass das, was wir erwarten würden, oft nicht einpasst. Der Mann Gottes, der Prophet Jona, der führt sich eigentlich ständig völlig falsch auf. Und die heidnischen Seeleute und Ninive und so, die dann oftmals eigentlich verhalten sie sich viel besser, als wir als Leser erwarten würden. Und mit dem zeigt uns eigentlich der Autor ständig so ein bisschen einen Spiegel auf in der Person von Jona. Auch zu dem kommen wir dann noch. Wir fangen mit einem krassen Kontrast an, wo der Autor sehr gut zeigt, dass der Jona nicht unbedingt der Prophet ist, den man vielleicht meinen würde. Und zwar kriegt er den Auftrag, um auf Ninive zu gehen. Der Jona, der ist von Gad Hefer. So, jetzt. Gad Hefer, das ist hier bei Israel. Ninive ist dort oben. Also im Osten, im Nordosten. Und nachher steht, dass er sich aber nicht da aufmacht, um da auflaufen, sondern er geht ein bisschen in den Süden ab, nimmt dort ein Schiff und er geht nach Tarsis. Und das ist höchstwahrscheinlich irgendwo so in Südspanien. Es gibt zwei Optionen, beides ist in Spanien. Also sehr, sehr weit im Westen. Aber Tarsis ist nicht einfach irgendein Ort im Westen, sondern ihr seht das bei der Straße von Gibraltar, dort in der Nähe. Das heisst, zu der Zeit, wo das Buch geschrieben wurde, ist das so weit im Westen gewesen, wie du nur hast können gehen. Man hat ja Amerika und so noch nicht kennt. Also der Autor würde auch sagen, er hat ans Ende der Welt wollen, so weit weg wie möglich von dem Kaiben Ninive. Genau. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, von was läuft der Jona weg? Man könnte meinen, okay, vielleicht von den Leuten von Ninive, von den Assyrern, das sind ja nicht, mit denen war nicht so zu spassen gewesen, aber sie hatten Frieden gehabt zu dieser Zeit. Und der Text sagt uns im Vers 3, er machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Was ist die erste Frage, die mir in den Sinn kommt? Wieso um Himmels Willen will ein Prophet Gottes weg vom Angesicht des Herrn? Und zu dem Zeitpunkt der Geschichte wissen wir noch nicht, was die Antwort darauf ist. Die kommt dann später. Viele von euch wissen die wahrscheinlich, kennen die Antwort auch schon. Aber wir wissen es eigentlich noch nicht wirklich. Wir können nur vermuten, bis dahin, was der Grund sein könnte. Machen wir aber nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, der Jona weigert sich, den Befehl auszuführen, den er direkt von Gott gekriegt hat. Und er will darum nicht einfach nur das nicht machen, sondern er versucht, Gott zu meiden. Dass das nicht so gut klappt, sehen wir dann auch später. Weil blöd nur, dass zwar der Jona nicht Gott gehorchen will, aber zu mehr schon. Und darum sind die, er ist nachher auf dem Schiff unterwegs auf Tarsis da, geht so weit weg wie möglich und sie kommen in Seenot, weil ein grosser Sturm aufkommt. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, was wir für ein Gottesbild haben, ist vielleicht die erste Reaktion, die wir haben, angesehen. Da haben wir wieder den lieben Gott. Dann machst du einmal nicht, was er von dir will und dann kommt gerade eine Bestrafung. Pff. Dann kommt ein Sturm und nachher sind auf einmal alle in Lebensgefahr. Aber das wäre ein bisschen ein oberflächliches Verständnis eigentlich von dem Text. Weil, warum schickt Gott den Sturm? Weil wir sehen gerade, dass es nicht einfach nur darum geht, dass Gott dem Jona zeigen wird, hey, ich sitze im Fall am längeren Hebel. Es geht auch nicht darum, um einen Sturm zu schicken, einfach nur, dass man ein bisschen Chaos hat. Der Sturm ist eigentlich dafür da, um den Jona wieder zurückzubringen, dort, wo Gott ihn eigentlich hat wollen haben. Natürlich ist es eine disziplinarische Massnahme, einverstanden, und Gott nimmt auch recht drastische Mittel da in die Hand. Aber schlussendlich geht es eigentlich darum, dass Gott den Jona wieder dort zurückhaben will, wo er ihn eigentlich hergeschickt hat. Also wir dürfen nicht einfach denken, dass es darum geht, um den Jona zu zerstören oder so, sondern er will ihn zurück auf den Weg bringen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich finde, sieht man hier auf recht eindrückliche Art und Weise, ist Gottes Herz für die Nationen. Ich finde das etwas Faszinierendes, weil wir sehen, dass da Gott absolut entschieden ist, dass die Nachricht zu diesen Leuten in Ninive kommt. Und da lässt er sich auch nicht irgendwie umgehen, nur weil ein Prophet das Gefühl hat, er müsse da selber wissen, was besser läuft oder so. Und das finde ich mega beeindruckend. Jetzt stell dir noch mal vor, ihr seid Israeliten und ihr lest diesen Text. Und ihr wisst, Ninive, das sind die schlimmsten Leute, die wir kennen. Das sind die, die grausam vorgehen gegen alle möglichen Leute. Und wenn sie zu uns kommen, machen sie das Gleiche mit meinen Nachbarn oder mit meinen Eltern oder was auch immer. Und nachher sehen wir, Gott ist absolut entschieden, dass er sagt, die Nachricht, die ich im Jona aufträge, die geht auf Ninive. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich finde das beeindruckend, weil wir kennen das, eher aus dem Neuen Testament, dort ist es mindestens offensichtlicher, mit der Apostelgeschichte und dem Missionsbefehl, dass wir in alle Nationen gehen sollen und so weiter. Und auch in der Offenbarung, wo nachher Leute aus allen möglichen Völkern zusammenkommen und Gott anbeten. Aber es ist eben auch im Alten Testament eigentlich immer wieder ein Fokus, dass es eben nicht nur um das Volk Israel geht, sondern eigentlich um alle Völker. In den ersten paar Seiten, das haben wir im Jeb angeschaut, wisst ihr es noch? Der Abraham kriegt eine Verheißung, und dort sagt ihm Gott, dass in ihm alle Geschlechter der Welt gesegnet werden sollen. Und das ist ein Stück wie natürlich, dann, oder ich muss anders sagen, vollkommen ist das erfüllt in Jesus Christus, weil dort alle Völker kommen können. Aber wir sehen es auch im Alten Testament immer wieder, dass eigentlich ein zentraler Aspekt vom Volk Israel war, dass sie Gott hätten sollen repräsentieren, den anderen Völkern gegenüber. Und sie haben es eben nicht immer so gut gemacht. Und genau dem wird ihnen einen Spiegel vorgehabt in der Person von Jona. Genau. Wir sehen also, dass der Sturm nicht einfach nur ein Ausdruck von einem hässigen Gott ist oder so, sondern er will die Nachricht zu den Leuten rausbringen und den Jona zurückbringen auf den Plan, den er eigentlich für ihn hatte. Jetzt, Wie verhalten sich die Leute auf dem Schiff? Auch da finde ich es wieder spannend, wie Gott die Erwartungen umkehrt und so weiter. Weil die Seeleute, ist das ein Wort? Seeleute, super. Die See, danke. Nur zum Schauen, ob wir noch wach sind. Nein, die Seeleute, die suchen ihre Hilfe. Seemänner. Seeleute, genau, ja, stimmt. Die Seeleute, die suchen ihre Hilfe bei allen möglichen Göttern. Jeder schreit zu seinem Gott, sagt die Bibel. Sie werfen Ladung über Bord, dass das Schiff nicht untergeht. Ihre Götter können ihnen natürlich nicht helfen, aber wenigstens, können wir sagen, wenigstens haben sie Vertrauen ihren Göttern gegenüber. Sie glauben, dass irgendetwas passiert, dass sie die irgendwie eingreifen können. Und der grosse Gottesmann, der schläft, wie ein Baby. Jonah war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da sehen wir übrigens, dass es nicht immer eine gute Idee ist, um sich zu fragen, spüre ich Frieden mit dieser Entscheidung oder nicht? Zum Teil machen wir es ja, um zu schauen, ist das Gottes Willen oder nicht, spüre ich einen Frieden oder nicht. Ist nicht immer eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Jonah sieht sehr friedlich aus in dieser Situation und er ist direkt von Gott weggelaufen. Also, genau. Und jetzt wieder, das finde ich spannend, was passiert? Der Schiffsherr, der Kapitän würde ich jetzt sagen, aber die Bibel sagt, der Schiffsherr kommt und sagt, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Also der Kapitän, der Gott nicht einmal kennt, muss den Jonah dazu auffordern, zu sagen, jetzt bett endlich zu deinem Gott. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken. Also er hat in dem Sinn irgendwo doch eine Hoffnung, dass der Gott von dem Jonah irgendwie eingreifen kann. Nachher, wir erfahren nicht, dass der Jonah das irgendwie machen würde oder so. Dann haben sie sich entschieden, zum auszulosen, wer echt schuldig ist. Wir würden sagen, völliger Aberglauben. Aber Gott braucht das irgendwie. Und das Los geht auf den Jonah. Und dann fragen sie ihn, verständlicherweise, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Und auch da sehen wir schon wieder die Ironie. Er sagt, er sei ein Hebräer und er fürchte Gott, der Schöpfer vom Himmel, Erde und dem Meer. Jetzt erstens, wenn wir uns anschauen, was der Jonah bis jetzt alles so gemacht hat, würde ich nicht sagen, dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist, in dem Sinn. Weil er hat bis jetzt eigentlich nichts gemacht, außer dass er ungehorsam war, Gott gegenüber. Und scheinbar relativ bewusst. Und nachher zweitens, wenn er den Gott fürchtet, wo Himmel, Erde und das Meer gemacht hat, dann ist es eine ziemlich dumme Idee, um ein Schiff zu nehmen und auf das Meer rauszusegeln, oder nicht? Genau. Und spannend ist, auf die Reaktion her, er sagt das einfach so und hat immer noch nicht das Gefühl, dass er gross versteht, dass es eigentlich abgeht. Und die Seeleute, steht, sie fürchteten sich sehr. Also sie haben irgendwie den Ernst von der Lage begriffen. Und dann nachher gesagt, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Weil das Meer ist immer stürmischer geworden. Und seine Antwort war, werfen wir ins Meer. Und da kann man nur so ein bisschen vermuten, was echt die Einstellung ist von Jonah. Wieso er das gesagt hat. Es gibt so ein bisschen die, ich sage jetzt die, die ihm nicht so viel Gunst geben und sagen, das war sein ultimativer Ausweg, wenn er nicht auf Nineveh hätte müssen. Also praktisch Selbstmord. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gesehen, aber auf jeden Fall finde ich, sieht man, der Jonah hat da gemerkt, okay, das ist wirklich wegen mir. Ich bin die Schuld an dieser Situation, wo wir da drin sind. Aber auch da sehen wir, dass zehn Leute die sind, die eigentlich gutes Verhalten zeigen. Sie haben Mut und Ehrfurcht bewiesen, weil sie nicht wollen, dass der Mann Gottes ins Meer geworfen wird. Würde ich auch nicht wollen. Wenn der Gott so einen Sturm schickt wegen dem Typ, will ich nicht der sein, der ihn umbringt. Und nachher heisst es, dass sie probiert haben, rudern, um wieder an Land zu kommen. Und sie haben es aber einfach nicht geschafft. Und nachher haben sie gemerkt, okay, die einzige Option ist, dass wir auf diesen Typ hören und ihn über Bord werfen. Und auch in dem Dinnen zeigen sie irgendwo Ehrfurcht vor Gott, weil sie sagen, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und in all dieser Zeit sehen wir kein einziges Mal, wie der Jonah zu Gott betet. Die ersten Leute in dieser Geschichte, die sich direkt Gott zuwenden, sind zehn Leute, die sagen, hab bitte Erbarmen mit uns. wenn wir das machen. Wo sie ihn dann über Bord geworfen haben, ist das Meer auf einmal still geworden. Und nachher lesen wir, dass die Männer, sie fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Also sie haben sich dem Gott zugewendet. Wenn da Herr in grossen Buchstaben steht, dann ist das nicht einfach irgendein Herr, sondern dann ist das Jahwe, das ist der Gottesname. Sie haben sich also dem Gott zugewendet, in dem Sinn. Und etwas, was ich da faszinierend finde, ist, ich glaube, man sieht so stark Gottes Souveränität in dieser Geschichte. Weil wir haben vorher gesehen, dass Gott ein riesen Herz hat für die Nationen. Im Jona hat das gar nicht gepasst. Er hat nicht auf Ninive wollen. Er hat eigentlich nicht wollen, zu diesen Heiden gehen und ihnen von Gott erzählen. Und in seinem Versuch, von all dem weglaufen und sich Gott zu widersetzen, hat Gott genau das irgendwie so zusammenspielen lassen, dass schlussendlich nachher eine ganze Schiffscrew von auch Heiden, die irgendwelche anderen Götter angebetet haben, erkennen, wer der Herr ist und sich ihm zuwenden. Ich finde das noch cool. Einfach so, wie Gott das zusammenspielen lässt. Und jetzt würde ich ganz kurz sagen, bitte nehmen nicht den falschen Schluss daraus aus, dass ihr denkt, das ist ja super, dann kann ich ja machen, was ich will. Und Gott schaut nach schlussendlich schon irgendwie, dass das alles gut kommt oder so. Das könnt ihr schon machen, dann wäre ich einfach sehr vorsichtig, wenn ich das nächste Mal in Davoser See gehe. Vielleicht kommt auf einmal irgendein Fisch oder ein Sturm oder was auch immer. Nein, weil das wäre ja wieder das Bewusstsein, sich widersetzen eigentlich dem, was Gott will. Genau. Das ist Kapitel 1. Es endet damit, dass der Jona in den See, ins Meer geworfen wird und dass der Sturm auf einmal vorbei ist. Was sehen wir in dem Kapitel? Wir sehen einen Mann, der an Gott glaubt und dafür bekannt ist, um im Dienst von Gott zu sein, also ein Prophet Gott. Man könnte sagen, sehr ein gläubiger Mensch, ein religiöser Mensch, je nachdem, wie man dem sagen will, wo die Leute wissen, der gehört zu dem Gott. Und er macht eigentlich alles falsch. Also es kratzt ein Stück weit wahrscheinlich schon mal sehr am Stolz, wo der Jona und gewisse Leute von seinem Volk hatten, dass sie als auserwähltes Volk besser sind als die anderen Völker. Und wir sehen aber auch, dass seine Vorstellung, wie sein Leben hätte sollen gestaltet werden, was er hätte sollen machen, was zu seinen Aufgaben gehört, in extremem Widerspruch steht zu dem, was Gott eigentlich für ihn parat hatte, oder? In anderen Worten, Gott hat etwas von ihm wollen und er denkt sicher nicht. Und ich glaube, mit dem können wir uns wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, alle auch identifizieren, oder nicht? So gewisse Ansichten, die der Jona hatte über seine Nationalität, über andere Nationen, die haben ihn so geblendet mit seinem Stolz, dass er gar nicht mehr hat wollen, sich auf Gottes Befehl einlassen. Er hat lieber eigentlich die Nähe zu Gott gehabt und hat wollen weggehen. Und ich glaube, wir sind dort auf ähnliche Art und Weise immer wieder herausgefordert, wenn wir sehen, dass gewisse Sachen, die wir uns vielleicht wünschen, für unser Leben, unser Verhalten oder auch unsere Träume oder wie wir uns fühlen oder so, dass das im Widerspruch steht zu dem, was Gott eigentlich von uns will. Und denen bringt es nichts, wenn wir einfach dafür bekannt sind, dass wir irgendwie in die Kirche gehen oder so. Sondern wir sind dann immer wieder vor einer Wahl, wo wir uns entscheiden müssen, Wahl, wegen Fisch, egal, Entschuldigung. Wir sind dann immer wieder vor einer Wahl, wo wir uns, vor einer Wahl, jetzt habe ich es ganz falsch gesagt, wo wir uns entscheiden müssen, will ich, dass Gottes Wille geschieht, tue ich mich ihm unterordnen oder gehe ich in eine andere Richtung und trenne mich von Gott. Und was ich spannend finde, ist, die Erfahrung, die der Jona da gemacht hat, haben wahrscheinlich viele von uns schon gemacht, dass wir denken, wir bewegen uns in Richtung erfülltes Leben, weil Tarsus ist viel angenehmer als Ninive. Das, was nie will, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und oftmals, auch in unserem Leben, glaube ich, nur durch irgendeinen Sturm oder so, merken wir, dass wir eigentlich gar nicht auf ein erfülltes Leben zugehen, sondern von einem erfüllten Leben davonlaufend. Wo eben eigentlich dort drin zu finden ist, dass wir das machen, was Gott von uns haben will. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dass wir das tun sollten, was Gott von uns will. Die Frage ist, wie gehen wir denn mit dem um, wenn ich merke, hey, irgendwie gehe ich in die falsche Richtung oder ich bin schon lange in die falsche Richtung, ich habe das Gefühl, ich habe mal eine falsche Abzweigung verwünscht und jetzt bin ich einfach völlig auf dem falschen Weg. Wie gehe ich denn vor, wenn ich denke, ich würde ja eigentlich gerne zurück, aber ich habe das Gefühl, ich bin schon fast in Spanien angekommen. Wie gehe ich denn vor? Und ich glaube, dort sehen wir genau bei der Reaktion von Jona, wo er sagt, hey, werfen mich über Bord. Dort sehen wir einen wichtigen Schlüssel drin, würde ich sagen. Weil der Jona hat dort gesagt, ich bin der, der verantwortlich ist für das ganze Chaos, wo wir drin sind. Ich zahle auch für das. Und er ist nachher über Bord geworfen worden in den Sturm drin. Aber wir sehen nachher in Kapitel 2, dass der Sturm eben nicht da war, um ihn zu zerstören. Es war nicht einfach ein Todesurteil, sondern eigentlich war es dafür da, dass Gott eine Rettung aus all dem rausbringt. Es war ein Fisch, der ihn dort gerettet hat. Und ich möchte das auf Jesus ummünzen, weil das Jesus selber macht. Ein paar Jahrhunderte später sagt Jesus, dass so wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Fisch war, er nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstehen wird. Dass er im Grab sein wird und der Menschensohn wird auferstehen. Und dort finde ich jetzt ein paar sehr, sehr spannende Parallelen. Weil wir haben gesagt, 10 Leute, die sind eigentlich unschuldig gewesen, die haben nichts für die Situation können. Der Jona ist schuld gewesen. Und der Jona ist nachher über Bord geworfen worden, weil er für das hätte wollen zahlen in dem Sinn, um die anderen zu retten, aber er hätte nicht müssen zahlen. Er ist gerettet worden für das. Was wir aber bei Jesus sehen, ist, dass er nie Gottes Wille abgelehnt hätte oder so. Er war immer gehorsam gewesen. Aber er war schlussendlich der gewesen, der gesagt hat, ich stürze mich in den Sturm rein, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Obwohl alle um mich herum Jonas waren und wir auch Jonas waren. Und er hat aber unter diesen Wellen hat er nicht eine Rettung gefunden, sondern am Kreuz hat er wirklich für das gezahlt und hat dort wirklich die ganze Schuld auf sich genommen. Und ich glaube, das dort drin ist der Schlüssel, wenn wir uns fragen, wie um Himmels Willen soll ich vorgehen, wenn ich merke, ich bin auf dem falschen Weg. Dann ist es, dass wir uns Gott hergeben, weil wir wissen, dass der Preis für unsere Fehler ist schon gezahlt worden. Und darum ist das Meer oder der Sturm oder so nicht mehr etwas, das uns einfach zerstören muss, sondern es kann eine Hoffnung sein, die uns eine neue Perspektive reingibt. Und darum, wenn wir jetzt weitergehen, nachher dann in den nächsten paar Mal noch, wo wir den Jona anschauen, dann möchte ich einfach einladen, so, können wir das Buch einfach so lesen und eingestehen, dass wir meistens auch der Jona sind. Wir sind viel eher der Jona, als dass wir die anderen Leute wären, die sich relativ gut verhalten. Und lassen wir uns durch das Buch einen Spiegel vorheben, wo wir sehen, Scheibe, da bin ich völlig irgendwie an Gott vorbeigegangen oder noch schlimmer, ich habe ihn bewusst ignoriert. Weil ich glaube, dort ist extrem viel Kraft und auch Hoffnung drin, die Gott uns mitgeben wird. Genau. Das zum ersten Kapitel. Ich werde noch beten und nachher gehen wir in eine Lobpreiszeit rein, wo wir mit dem Lied anfangen, Yet Not I, But Through Christ in Me, wo es genau um das geht. Es ist eben nicht so, dass wir einfach immer die richtigen Entscheidungen fällen müssen und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir einfach verloren. Sondern in Christus dürfen wir wissen, dass wir vor Gott gerecht sind und dass ein Sturm nicht einfach das ist, was unser Ende bedeutet. Genau. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für deine Gnade, die du uns immer wieder zeigst. Und so oft wissen wir vielleicht, was dran ist und wir machen es einfach nicht. Weil wir das Gefühl haben, es ist unangenehm oder wir wissen es besser oder du kennst die Gründe, die wir uns selber nennen. Aber Vater, wir möchten einen Buß tun für das und wir wollen lernen, um so auf deine Stimme zu hören, dass du nicht so Stürme schicken musst. Aber wenn wir in so Stürmen drin sind, Herr, dann möchten wir dich bitten, dass du uns zeigst, wo dass wir zurück an dein Herz kommen können und wo dass wir einfach dürfen erfahren, dass unter diesen Wellen nicht Verdammnis wartet oder so, sondern Gnade und Annahme bei dir und Vergebung und Wiederherstellung, Jesus. Wir danken dir.